Ja, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu dieser Bibelstunde heute Nachmittag an Palmsonntag. In einer Woche ist Ostern. Schön, dass Sie sich aufgemacht haben, so zahlreich. Und wir begrüßen auch ganz herzlich die Mütter und Väter, die jetzt nicht hier unten sind, sondern oben im Mutterhaus mit ihren kleinen Kindern. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Und ganz besonders begrüßen wir Herrn Professor Hans-Joachim Eckstein. Er ist ja hier schon kein Fremder mehr, jetzt schon öfters ja auch die Bibelstunde gehalten und seit mehr als oder im 12. Jahr schon in Tübingen lehrt er als Neues Testament an der Evangelischen Fakultät in Tübingen. Herzlich willkommen Ihnen und Ihrer Frau, die heute mitgekommen ist, und es freut uns. Ich möchte auch vorstellen, dass er ja, wie Sie viele von Ihnen auch wissen, nicht nur bekannt ist als Professor, sondern auch als Autor vieler verschiedener Büchlein, kleinere und größere. Und aus einem kleinen Büchlein hat mich so beim Durchblättern etwas angesprochen, das möchte ich gerne lesen. Wer Liebe erfährt und lebt, der kann auch hoffen, selbst wenn er Grund zur Sorge hat. Und wer sich der Liebe verschließt, dem bleibt zugleich auch die Hoffnung verschlossen, selbst wenn die Zukunft sich gar nicht so hoffnungslos zeigt. Die Liebe hofft alles, alle Zeit, ganz und gar und in jeder Beziehung. Und diese Liebe hat einen Grund. Aus Liebe bis zum Tod am Kreuz, als Opfer für die Schuld der Welt, gab er, Jesus, sein Leben hin. Aus Liebe. Und das wollen wir jetzt gemeinsam mit Schwester Renate zusammen auch singen. Es erscheint hier dann.
Ehepaare dürfen gemeinsam hineinschauen. Das ist ein Stück unserer Ehetherapie, die wir heute haben. Es könnte sein, die Zettel sind etwas knapp. Wir lesen auch alles vor, insofern es verpasst niemand etwas, wenn wir es nachher nochmal kopieren müssen. Aber es ist eine Hilfe zur Orientierung. Herzlichen Dank für die Hilfe. Dann wollen wir uns zum Gebet sammeln. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen dafür, dass du gekommen bist und hast uns die Liebe deines himmlischen Vaters verkündet, hast sie uns vorgelebt und hast in Treue daran festgehalten, bis zum Tod, ja zum Tode am Kreuz. Und wir bitten dich ganz herzlich in dieser Woche, die vor uns liegt, dass du uns wieder begegnest, uns die Augen öffnest für dich selbst und dein Evangelium. Dir, Herr, wollen wir begegnen. Jetzt auch in deinem Wort. Amen. Die Älteren unter uns, darf ich fragen, erinnert ihr euch daran, was heute vor 30 Jahren war, am Sonntag vor Ostern, 1983. Die Jüngeren müssen sich jetzt auch nicht erinnern, sonst haben sie pränatale Fantasien, sondern die Älteren unter uns. Ich musste auch im Kalender nachgucken, einiges fällt mir von 1983 ein. Einige von euch kannte ich sogar schon, die ich heute freudig wieder begrüßen konnte, vor 30 Jahren 1983. Alle von uns, frage ich, auch die Jungen, erinnert ihr euch denn daran, was vor 1983 Jahren am Sonntag vor Ostern war, vor 1983 Jahren? Daran dürfen wir uns erinnern, denn das ist der Text unseres heutigen Sonntags. Vor 1983 Jahren war das Jahr 30 nach Christus. Und da geschah genau das, was uns heute beschäftigen soll. Markus 10, 46 bis 52, an unserem Sonntag nach unserer Zählung, der erste Tag nach dem Sabbat in der letzten Woche Jesu, als er in Jericho war. Wir erwägen, dass Jericho nicht nur wie noch heute für Pilger die letzte Station vor Jerusalem war, sondern so wie sie hineinzogen, kann es sein, dass Jesus auch in Jericho seinen letzten Sabbat verbrachte und sie dort also Station machten am letzten Sabbat. Markus 10, 46 folgende. Und sie kamen nach Jericho, und als er hinauszog von Jericho und seine Jünger und eine große Volksmenge, da saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein Blinder, ein Bettler am Wege. Und als er hörte, dass es Jesus der Nazarener sei, fing er an zu schreien und zu sagen: Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Und es bedrohten ihn viele, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach: Ruft ihn. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm: Sei getrost, steh auf, er ruft dich. Der aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach: Was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aber sagte zu ihm: Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm: Gehe hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Weg. Niemand von uns wird die Erzählung von Bartimäus noch nie gehört haben. Jeder von uns aber soll heute etwas Neues von ihm lernen, und jedem von uns soll neu die Augen geöffnet werden für das Wunder der Heilung des Bartimäus. Warum eigentlich ist von einer blinden Heilung die Rede so kurz vor Jerusalem? Wenn wir das Markus-Evangelium mit seinen 16 Kapiteln vor Augen haben, und ihr habt die Chance, es wörtlich vor Augen zu tun, denn auf der Rückseite habe ich euch zur Erinnerung eine Gliederung angeboten, dann erinnern wir uns, dass die Heilungen, das wunderbare Wirken Jesu, eigentlich doch den Anfang seiner Wirksamkeit ausmachte. Dort oben im Norden in Galiläa am See Genezareth, da trat Jesus auf und er sagte, dass die Königsherrschaft Gottes, das heißt die Regierung der Gerechtigkeit, des Friedens und der Liebe seines Vaters, nahe gekommen ist, ja gekommen ist in seiner Person. Das Reich Gottes ist bereits angebrochen. Und dort hat er dann Lahme wieder zum Laufen gebracht. Er hat Taubstumme hören und reden lassen. Ja, er hat sogar langjährig Kranke geheilt. Er hat sogar eine kleine Tochter des Jairus vom Tode auferweckt. Das war die wunderbare Anfangszeit, die die Jünger wohl auch noch sehnlich zurückerinnerten, als sie aufbrachen mit Jesus und alles nur Evangelium war. Als alles bestimmt war von der Freude des Aufbruchs, der Vollmacht Jesu. Wer predigte, kamen Tausende herbeigelaufen und wollten ihn hören. Und wenn er auftrat, dann wollten die Menschen, wenn sie krank oder belastet waren, nur seine Kleider berühren, nur in seiner Nähe sein, seinen Blick erhaschen und sie waren schon geheilt. Wie manche von uns eine Anfangszeit erinnern mögen, in der der Anbruch der Königsherrschaft Gottes zum Greifen nahe war. So bei Jugendpfingsttreffen, da hat man ja den Eindruck, die Königsherrschaft Gottes bricht sich schon Bahn mit viel Lärm für die Alten und mit viel Freude für die Jungen. Als wir frisch zum Glauben kamen, da war das am Anfang so. Gemeinschaft, Aufbruch. Da kannten wir noch nicht das Wort Anfechtung. Erstens, weil es ein frommes Wort ist und zweitens, weil wir die Wirklichkeit noch gar nicht kannten, sondern wir glaubten, was wir lebten und wir erlebten, was wir glaubten. Erste Liebe nennt das die Bibel, was man geschenkt bekommt, wenn man frisch zum Glauben kommt und erfährt es wie die ersten Jünger und die Menschen bei Jesus. Und hätten wir nur die ersten 8 Kapitel dieses Evangeliums, die ersten Teile der anderen Evangelien, dann könnten wir denken, das Kommen Jesu war schon der endgültige Anbruch, ja die Durchsetzung von Gottes Königsherrschaft. Sünden wurden vergeben, Belastungen weggenommen, Krankheiten geheilt, alles wurde gut. Siehe, er hat alles gut gemacht, sagen sie deshalb auch als Chorschluss in Kapitel 7 auf die Heilung eines Taubstummen. Eben alles gut gemacht, wie in der neuen Schöpfung es eben gut sein soll, in Aufnahme der ersten Schöpfung. Aber dann wendet sich das Blatt. Jesus erscheint ab dem 8. Kapitel im Markus-Evangelium plötzlich mit einem anderen Ton. Dort redet er nicht nur von all dem Heil, der Freude und der Erfahrung und dem Glück, das jetzt schon da ist. Er redet nicht mehr von dem Boot vom See aus, wo sie dort am See Genezareth vom Morgen bis zum Abend so wunderbare Dinge erlebten, Brot in Fülle hatten und genug zum Glücklichsein, sondern er redete plötzlich nicht mehr vom See und dem Norden, er sprach von einem Weg, den er gehen muss, hinauf nach Jerusalem. Einen Weg durch das Leiden hindurch und mitten in das Leiden hinein. So schnell konnten sich die Jünger gar nicht umstellen. Als Jesus in Markus 8,27 seine Jünger fragt, für wen halten die Leute mich denn? Und vor allen Dingen, für wen haltet ihr mich denn? Da sagte Petrus ganz stolz, du bist der Messias, du bist der Christus, das sieht man doch. Alles, was versprochen ist von Gott für die Zeit des Messias, erfüllt sich durch dich. Und Petrus hatte Recht und Unrecht zugleich. Er hatte Recht, dass dieser Jesus in der Tat der Messias Gottes ist. Der, in dem Gott die Wende der Welt gebracht hat. In dem Gott sein Wort offenbart wie in keinem anderen. Er hatte Recht, dass durch Jesus alles neu werden sollte. Und zugleich hatte er Unrecht. Denn es zeigt sich genau in diesen 3 Kapiteln Bibelschule für die Jünger von Kapitel 8 bis 10, dass nicht nur die Feinde Jesu Jesus nicht wirklich verstanden und ihn verkannten, dass sie verblendet waren, die Gegner Jesu, dass nicht nur seine eigene Familie und sein Heimatort ihn nicht erkannte, weil der Prophet im eigenen Land nichts gilt, dass sie verblendet waren, das Geheimnis nicht erkannten. Es zeigte sich, dass auch die Jünger selbst, Jesus nicht wirklich verstanden hatten. Und es fällt mir schwer, als Mann es zu sagen, die Männer vorne weg hatten es nicht verstanden und machten in der Passion auch eine denkbar unglückliche Figur, wie wir uns ungern, aber genau erinnern können vom Evangelium her. Blind waren die Feinde für Gottes Realität. Blind war die eigene Familie, die in Kapitel 3 ihn für verrückt erklären ließ und wollten ihn aus der Öffentlichkeit wegziehen. Aber zu unserem Erstaunen waren nicht nur sie blind, sondern auch die Jünger. Markus 6, 52 habe ich in der Liste für die Blindheit angegeben. Und die Jünger entsetzten sich über die Maßen, denn sie waren um nichts verständiger geworden angesichts der Speisung mit den Broten, sondern ihr Herz war verhärtet. In Markus 7, Vers 18 wirft Jesus den Jüngern vor, seid denn auch ihr so unverständig? Und in Markus 8, 17f, also direkt vor Jesu Belehrung seines Geheimnisses, da merkte Jesus das und sprach zu ihnen, was bekümmert ihr euch doch, dass ihr kein Brot bei euch in eurem Boot habt? Versteht ihr denn noch nicht, begreift ihr noch nicht, habt ihr, ihr Jünger, noch ein verhärtetes Herz in euch? Habt ihr Augen und seht nicht, habt ihr Ohren und hört nicht? Vers 21, begreift ihr denn noch nicht? Zu unserer großen Überraschung erzählt das Markus-Evangelium hinsichtlich der Jünger also nicht von einigen, die die Ausnahme von allen Menschen waren, die es kapiert hatten, die Jesus nachfolgten und die Realität der Liebe Gottes in ihrer Wirklichkeit verstanden, sondern zu unserer Irritation werden die Jünger bis hin zur Passion, bis hin zum Kreuz, als die beschrieben, die wohlberufen sind, die wohl auserwählt sind, die ihm schon nachfolgten, die schon gläubig waren. Und dennoch haben sie das eigentliche Geheimnis Jesu noch gar nicht erkannt. Hätte ich vorher gesagt, wir reden heute über die Heilung des Bartimäus, dann hätten einige denken können, na ja, für eine Bibelstunde ist das jetzt ja nicht so geeignet, das ist ja besser eigentlich für eine Kinderstunde oder eine Evangelisation. Da ist einer blind und glaubt nicht und dann wird er sehend durch Jesu Wunder. Schauen wir aber hin, wo Markus überhaupt Blindenheilungen überliefert, dann ist es gar nicht am Anfang, in den überschwänglichen Anfängen der Wirksamkeit Jesu, sondern es ist die Umrahmung der Kapitel 8 und 10, nämlich 8,22 folgende, die Heilung eines Blinden vor Bethsaida und dann am Ende der Belehrung die Heilung des Blinden Bartimäus. Und zwischendrin haben wir die Kapitel der Jüngerbelehrung. Hier wendet sich Jesus also den Gläubigen zu. Nicht denen draußen, nicht der unverständigen Familie, nicht dem Nazareth, das nicht glaubt, sondern hier belehrt er seine Jünger. Wer bin ich? Du bist der Christus. Und dann nimmt es Jesus auf und sagt, und deshalb, weil ich der Christus bin, gehe ich jetzt hinauf nach Jerusalem und werde abgelehnt werden. Um meiner Treue und Liebe zu meinem himmlischen Vater wegen werde ich verfolgt, gefangen genommen, gegeißelt und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Und der Erste unter den Jüngern fällt seinem Meister ins Wort und sagt, das sei ferne, das soll dir nicht begegnen, so haben wir nicht gewettet. Wir sind dir nachgefolgt, weil wir mit dir regieren und richten wollten über Israel. Wir haben unsere Karriere an den Nagel gehängt für dich als Fischer dort oben am See Genezareth, weil du uns versprochen hast, dass wir Menschenfischer werden. Das sei ferne. Und Jesus muss seinen Musterschüler Petrus rügen und ihn hinter sich zwingen, zurück in die Nachfolge. Hinter mich, Petrus, sagt er, weil er nämlich einer ist, der wie der Satan in Frage stellt, anficht und zerstört. Eben noch hielt er sich für den Ersten unter den Jüngern. Hätte ich vorher den Petrus gefragt, wie Jesus fragte, für wen halten dich die Leute? Und da sagte er, also ich weiß, wofür ich mich halte. Ich bin gläubig, ich bin Jünger, ich folge Jesus nach, ich bin seine rechte Hand. Eine linke braucht er nicht, ich fülle rechts und links aus, ich kann das ganz alleine. Neben katholisch braucht man nicht evangelisch, das geht ganz alleine. Petrus war sich seiner Sache ganz sicher, das ist der Weg, den ich ausfülle. Und jetzt macht er den größten Fehler und steht seinem Herrn im Weg. So schnell geht das. Erwählung, Berufung und Glauben hat man nicht. Erwählung, Berufung und Glauben lebt man. Denn es ist nicht das Wissen, das wir haben, auch wenn wir noch so klug sind und noch so viel Ausbildung haben. Es sind nicht die guten Taten, die wir tun. Da hätte der Petrus ja schon einiges vorzuweisen gehabt. Sie waren ja schon ausgesandt und nicht ohne Erfolg. Sie waren ja von ihrer eigenen Vollmacht schon ganz berauscht, als sie zu Jesus zurückkamen und waren begeistert, wie viel Dämonen durch sie die Flucht ergriffen haben. Aber die Taten zählen nicht. Es zählt nur die Liebe. Liebe aber gibt es nicht auf Vorrat. Liebe ist lebendig oder tot, aber niemals gespeichert. Es gibt keinen Akku für Liebe, wie man auch nicht auftanken kann in der Liebe, sondern immer nur unmittelbar im Anschluss der Beziehung sein. Und Jesus spricht von seinem Weg und die Jünger verstehen es nicht. Und Jesus sagt, es ist aber nicht nur mein Weg, es ist auch euer Weg. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und folge mir nach. Der trage sein Kreuz hinter mir her. Und er wird es erleben, indem er loslässt, wird er sein Leben gewinnen. Und klammert er sich an sein eigenes Leben, dann wird er es verlieren. Wie? Wir sollen uns selbst verleugnen in der Nachfolge? Nun, eigentlich nicht uns selbst, nicht unser Glück, nicht unsere Zukunft und unser Leben. Aber wenn sich jemand selbst im Weg steht, dann ist er sich selbst das Problem. Wenn jemand mir helfen will, aber ich klammer mich an das, was mich krank macht und was mich zerstört, dann ist mein Festklammern und mein Nicht-Loslassen-Wollen der Hinderungsgrund. Und Jesus sagt zu Petrus, lass los, lass dich fallen bei mir, komm mit mir und folge mir nach. Und wäre nicht die erste Situation schon peinlich genug, so werden noch zwei Situationen angehängt. Dreimal kommt Jesus auf seinen Weg zu sprechen, dass er für die Sünde der Welt den Tod erträgt, ans Kreuz geht, unsere Finsternis auf sich nimmt, damit wir sie nicht mehr leiden müssen, unsere Schuld trägt und uns auslöst, damit sie uns nicht mehr wegnimmt, für uns den Tod erträgt, damit keiner von uns mehr tot sein muss, so sehr wir alle sterben. Und wie reagieren die Jünger? Auf dem Weg käppeln sie und schmeißen sich gegenseitig vom Pfad, weil sie darum ringen, wer beim Reich Gottes zur Rechten und zur Linken sitzt. Und Jesus erwischt sie dabei, wie sie tuscheln und sagt, was habt ihr denn auf dem Weg miteinander gesprochen? Und die wurden ballonrot im Kopf, weil sie genau wussten, da können sie bei ihrem Meister nicht punkten, dass sie nämlich sagten, wer zur Rechten und zur Linken sitzt, eben dann, wenn es dort oben einmal losgeht und die Herrlichkeit anbricht. Welche Liebe Jesu, welche Zuwendung Jesu, welche Konsequenz und Treue in der Gottesbeziehung und welche Lächerlichkeit und Albernheit, welch beschämender Egoismus, nicht auf Seiten der Welt, auf Seiten der Frommsten. Kennt ihr die Beschämung, wenn ihr Christi Liebe erkennt durch ein Bibelwort? Durch einen Menschen, der es euch vorlebt und reflektiert, durch eine Predigt, vielleicht mitten in der Natur, wenn ihr stille werdet nach aller Hetze der letzten Tage und Wochen, vielleicht bei einem Lied, das ihr singt, bei einer Musik, die ihr hört. Und plötzlich fühlt ihr euch beschämt, wie Petrus, als Jesus ihn anschaut. Vielleicht haben wir am Anfang gedacht, was soll ich mit einer blinden Heilung? Die meisten von uns sind doch sehend. Was ist die Botschaft einer blinden Heilung? Nun, die Jünger meinten, sehend zu sein. Und ich spreche ihnen nicht ihren Glauben ab, noch viel weniger die Erwählung. Aber sie haben in Wahrheit die Realität Gottes noch gar nicht gesehen. Es gibt noch viel mehr, als wir sehen. Für jeden von uns. Und hier beginnt die Begegnung Jesu mit Bartimäus. Jesus geht aus Jericho hinaus, diese 6 bis 7 Stunden 1000 Meter hoch nach Jerusalem. Den letzten Weg geht er hoch. Es sind die letzten Tage und Nächte. Und wenn ihr seht, wie gerade der Mond wächst, denn wir feiern ja mit Israel immer nach dem Frühlingsvollmond, unser Osterfest, wie Israel die Passanacht, dann hat Jesus jedes Mal, wenn er abends den Mond sah und er sah, wie er wuchs, hat er gewusst, wenn er rund ist, wenn er voll ist und nachts leuchtet, werde ich sterben. Es ist die Nacht auf meine Kreuzigung. In dieser Situation sitzt dort ein Mensch. Es ist ein Blinder. Es ist ein Bettler. Das ganze Elend unseres Menschseins ist in ihm zum Herzerbarmen verkörpert. Damals gab es keine Krankenversicherung, keine Sozialvorsorge. Wenn jemand nicht voll arbeitsfähig war, dann war er verarmt und wurde an den Rand gedrängt. Und die von uns, die krank sind, denen es finanziell nicht gut geht, die beruflich nicht mittendrin im Strom sind, die wissen, wie auch heute in unserer scheinbar gnädigen und versorgenden Gesellschaft man an den Rand geraten kann. Ich erinnere mich daran, wie ich als kleines Kind glücklicherweise ganz selten mal krank war, aber ich habe es fast nicht ausgehalten. Wenn draußen die Sonne schien und die Kinder spielten und ich hörte das Lachen meiner Freunde, wie sie dort Fußball spielten oder mit den Fahrrädern rumfuhren und ich war ans Bett gebunden und konnte nicht so, wie ich wollte. Krank sein ist nicht schön. Man wird daran erinnert, dass man begrenzt ist und erfährt es anders als im Alltag schmerzhaft. Blind sein ist insofern noch eine besondere Krankheit, weil sie einen sozial so schnell isoliert. Selbst wenn ich selbst damit zurechtkommen, mich orientieren kann, sind andere immer hilflos. Und das ist bis in die Gegenwart hinein ja eine Herausforderung, die wir gesellschaftlich auch kennen. Wie geht man mit Menschen um, bei denen wir selber hilflos sind, weil wir es nicht richtig einordnen können? Der aber, der Bartimäus, war so gedemütigt, dass er nichts hatte als die Möglichkeit, um ein kleines Geld zu betteln, um etwas Essen zu betteln. Das ganze Elend der Welt, das Angewiesensein unseres Menschseins, die menschliche Begrenzung wird von ihm verkörpert und symbolisiert. Und als er hörte, dass Jesus, der Nazarener, vorbeigeht, er hörte die Menschen, er hörte die Eile, er merkte, dass etwas Besonderes los ist. So wie wenn man in die Nähe von Eitlingen kommt und so viele Autos abbiegen und die Leute die Wege hochgehen, da sagt man auch, was ist denn da los, was ist denn heute los? Also Bibelstunde in Eitlingen. Und so hörte er damals, also da ist irgendetwas. Jesus der Nazarener kommt. Jesus der Nazarener ist die Rede über Christus von außen gesprochen. Das war sein menschlicher Name. Jesus von Nazareth, der Zimmermann, der beeindruckende Prediger. Das war das, was man auch ohne Glauben erkennen konnte, denn Jesus war ja ein konkreter Mensch mit einer konkreten menschlichen Biografie. Und jetzt geschieht das erste Wunder. Er hört, Jesus von Nazareth kommt. Und er atmet so tief ein, wie es auch die beste Gesangslehrerin nicht besser vormachen könnte, nicht? Ihr kennt das ja, so stützende Atmung, nicht einmal den ganzen Bauch voller Luft. Und er brüllt, was er kann: Sohn Davids, Jesus, erbarme dich mein. Sohn Davids, das ist doch die Anrede für den Messias. Das ist die Anrede für den König, den Gott schicken wird, um das Reich Davids endlich aufzurichten, aber natürlich viel größer, schöner, umfassender und ewig gültig. Also insofern, der Sohn Davids ist viel mehr als David selber, wie es Gott seinem Volk verheißen hat. Wir leiden ja heute oft darunter und entschuldigen uns damit, dass wir sagen, die ersten Christen und Jünger hatten es gut. Die konnten Jesus sehen, die konnten ihn anfassen, die konnten noch leichter glauben als wir. Die Jünger sahen, die Jünger berührten. Und was sahen sie und was fassten sie an? Sie haben Christus nicht verstanden. Wir sehen nur mit dem Herzen richtig. Das Geheimnis Gottes, schon das Geheimnis eines Menschen, der uns gegenübersteht, ist den Augen nicht selbstverständlich erschlossen. Bartimäus, der Blinde, hörte, Jesus kommt. Und sein Herz brüllte, Sohn Davids. Die Sehenden waren blind. Und der Blinde war in Wahrheit sehend. Wir alle sehen Gottes Realität kaum. Auch wenn wir lange im Glauben leben, ich spreche uns nicht den Glauben ab, wir ahnen mehr, als dass wir sehen. Und das, was wir Gotteserfahrung nennen, ist so wie die Erfahrung des Blinden, der geheilt wurde beim ersten Durchgang, dass er sagt, ich sehe sich was bewegen wie Bäume. Sind das schon die Menschen oder was sehe ich da? Das ist unsere Gotteserfahrung, die wir in unserem Leben haben. Gott aber ist noch viel größer. Er hat uns viel mehr zu zeigen, als wir auch in Jahrzehnten Glauben bisher gesehen und erlebt hatten. Und wie reagiert die Umwelt auf einen lebendigen Glauben? Wie reagierte meine Familie, als ich anfing zu glauben, und meine Schule damals, als ich ein junger Mensch war? Wie reagiert heute unsere Gesellschaft? Ja, vielleicht sogar, wie reagieren unsere Gemeinschaften, Gemeinden und Kirchen, wenn junge Menschen aufbrechen und plötzlich ihnen die Augen geöffnet werden, die Herzen geöffnet werden und sie anfangen, Christus lebendig zu lieben, wie man sich doch schon so gut eingerichtet hatte, es nicht ganz so übertrieben zu praktizieren. Psst, nicht übertreiben. Man kann es auch einseitig machen. Sie bedrohten ihn, er solle schweigen. Das ist das Beklemmende bei Aufbrüchen und Erweckungen. Das werdet ihr auch als Schwesternschaft erlebt haben, dass ihr nicht nur am Anfang Begeisterung in Landeskirche und Gesellschaft geweckt habt, sondern auch Misstrauen. Aufbrüche werden normalerweise kommentiert mit Psst, nicht übertreiben, immer zufrieden, immer auf dem Boden bleiben. Und wie oft haben wir uns schon bremsen lassen durch den Widerstand in unserem Leben? Äußere Umstände, andere Menschen haben uns abgehalten, das, was wir als richtig erkannten, auch zu leben. Und wie viele von uns müssen, wenn sie kritisch zurückschauen, sagen, eigentlich habe ich meine eigenen Ziele verraten. Ich wusste und sah schon viel mehr für mein Leben. Ich habe schon Dinge gesehen, zu denen ich berufen war, und habe dann aufgegeben. Ich habe nachgegeben. Bartimäus aber schrie noch viel mehr. Dieser Blinde hatte so viel in seiner Verzweiflung gesehen. Er klammerte sich an den, von dem er hörte. Und er hatte kein Wunder gesehen. Er hatte Jesus nie predigen sehen. Er hatte wohl nur Gerüchte gehört. Er wird ihn vorher noch gar nicht predigen hören konnte. Er hat nichts gehabt als ein Gerücht von ihm und hat alles hineingelegt in seinen Schrei. Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen. Wenn das über deine Situation in Anfechtung und Leiden und Zweifel gesagt werden kann. Wenn du das hörst in deinem Beten, in deinem Klagen, dass Jesus bei dir stehen bleibt. Wenn du spürst, jetzt ist er da. Das ist schon die erste Heilung. Das ist wieder Zuversicht und Hoffnung. Wenn ich nicht den Eindruck habe, dass er vorbeigeht, gehe nicht vorbei, o Heiland, haben wir vor langer Zeit von Herzen gesungen. Sondern wenn ich spüre, er steht hier. Und das ist das Geheimnis des Evangeliums, dass wir uns das gegenseitig zusprechen dürfen. Dass nicht der eine sagt, doch, das kann ich glauben, dass Jesus bei mir stehen bleibt. Und der andere sagt, nein, für mich wird das nicht gelten. Nicht nach dem, was ich getan habe. Du schaust nicht in mein Herz. Er starb, weil er uns alle erlöst hat, Kinder Gottes sein zu dürfen. Er starb als Ausdruck der Liebe seines Vaters zu einer feindlichen Welt, zu einer gottfeindlichen Welt. Und so freue ich mich überschwänglich, euch heute sagen zu dürfen, am Sonntag vor Ostern, vor Karfreitag, er steht bei dir. Er bleibt bei dir stehen. Und er sieht dich an und er spricht, ruft sie, ruft ihn. Ja, jetzt werden wir etwas verlegen. Ich habe sehr lange gebraucht, um diese Geschichte richtig zu verstehen. Ich habe mich früher immer gefragt, und zwar nicht nur jetzt mit meinem Kinderglauben, sondern auch noch, als ich längst schon Theologe war und studiert hatte, wieso ruft Jesus den nicht selber? Was soll dieser Aufwand? Warum ruft ihn? Und dann laufen einige hin und sagen, er ruft dich, sei getrost, steh auf, und dann läuft er hin. Und dann fragt Jesus ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Als würde man es nicht sehen, wenn da einer bettelt und blind ist. Da muss man doch nicht fragen. Ich habe lange Zeit gebraucht, bis ich verstanden habe, was das ist. Aus menschlicher Perspektive, aus der Perspektive der Gegner, des Volkes, das mitzieht hinauf nach Jerusalem, aus der Perspektive der Jünger, geht hier ein Wanderprediger in der großen Schar all der frommen Israeliten hinauf zum Passafest nach Jerusalem. Ein Mensch unter Menschen, ein besonderer Mensch. Deshalb nannten sie ihn Lehrer, Meister, aber eben ein Mensch. Einer, der 12 Männern vorstand. Das ist nicht mal ein Hauptmann, das ist ja ein Unteroffizier, nicht? Also eine kleine Gruppe nur hat er unter sich. Ein besonderer Mensch, aber ein Mensch. Wenn ihr einen zweiten Blick, und deshalb habe ich euch diesen Zettel ausgeteilt, auf die Erzählung werft, dann merkt ihr, dass hier zugleich eine Tiefenschicht in dieser Erzählung ist. Die Art der Erzählung, die Gliederung, die Bildhaftigkeit, einen Reichtum hat an Aussagen. Es ist nicht nur eine sehr schöne Dreiteilung der Geschichte, in der drei Szenen sich anschließen mit wechselseitigen Partnern, sondern wenn wir sagen, was passiert hier eigentlich, es geschieht das, was wir eine Audienz nennen. Ein König kommt durch eine Stadt und ein Untergebener erkennt seine Chance, wenn jetzt der Herrscher selbst kommt, wenn der Sohn Davids kommt. Das passiert mir nur einmal im Leben. Nun gibt es heute Audienzen so wenig, dass wir uns erst vergegenwärtigen müssen, was das eigentlich ist. Beim Papst gibt es Audienzen, Schwester Renate, ich weiß nicht genau, ob Sie auch Audienzen gewähren hier, so gut kennen wir doch nicht, da müssen wir doch mal drüber nachdenken. Also es ist etwas aus der Mode gekommen, sodass wir uns, damit wir die Geschichte in ihren liebenvollen Einzelzügen verstehen, das vergegenwärtigen. Ein König, der alle Macht hat zu entscheiden, gewährt seinem Volk oder einem Bittsteller Zutritt und Gehör. Was das bedeutet, hätten wir das mal in Berlin, eine Audienz, dann können wir mit all unserer Wut, mit unserem leeren Geldbeutel, mit all unserem Ärger über die Regierung dorthin gehen und all unser Leid klagen. Und es fiel uns bestimmt noch was Persönlicheres ein, als nur der Ärger über die Äußerlichkeiten. Christus ist der Sohn Gottes selbst. Er ist der Sohn Davids, der das ganze Heil Gottes bringen soll. Und diesem Sohn Davids nun sieht sich Bartimäus gegenüber. Manchmal müssen wir alte Filme angucken oder alte Geschichten lesen. Dann könnt ihr mir sofort es sagen. Und ich habe euch die alten Geschichten aus dem Alten Testament dazu geschrieben, von David, den Königen und ihren Audienzen. Wie ist das denn, wenn dort ein Bittsteller steht und hier der König? Brüllt er durch den Saal? Nein, nein, nein. Ein König brüllt nicht, er lässt brüllen. Ein König rennt nicht durch den Raum, er lässt rennen. Das heißt, alles, was hier in liebevollen Einzelzügen berichtet ist, dass Jesus rufen lässt und dann ihn fragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Das ist die Chance eines Untertanen, wenn der König ihm sein Ohr schenkt und sagt, was ist dein Wunsch? Ich will ihn dir erfüllen. Und wir kennen es aus Märchen bis zur Hälfte meines Königreichs. Nein, du musst nicht so bescheiden sein. Christus schenkt dir sein ganzes Königreich und er hat sein ganzes Leben eingesetzt, um es dir schenken zu können. Jetzt ahnen wir, wie groß der Glaube des Bartimäus ist. Ahnt ihr auch, wie groß die Freude Jesu ist? Kurz vor seinem Leiden. Ein Mensch, der ihn versteht. Ja, sagst du, das gilt ja nicht. Der schreit ja nur aus Schwachheit. Christus ist egal, ob du aus Stärke oder Schwachheit nach ihm schreist. Hauptsache, du schreist nach ihm. Ja, der will ja nur zu Jesus, weil er Vorteile davon hat. Jesus ist egal, aus welchen Motiven du kommst. Hauptsache, du kommst zu ihm. Es geht Jesus nicht darum, dass wir erst Voraussetzungen erfüllen müssen. Es geht ihm darum, dass wir kommen. Und welche Botschaft können wir uns heute zurufen? Eine Woche vor Ostern. Sei getrost, steh auf, er ruft dich. Ich selbst bin gerufen. Mir wendet sich Jesus zu. In all meinem Zweifel, in all meinem Ärger, in all meiner Gottesferne, auch in all meiner Oberflächlichkeit, in meinem Vergessen, in all meiner Schuld, auch geliebten Menschen gegenüber. Er steht vor mir und er fragt mich, was ich will. Was macht der Bettler? Er sagt nicht, ja, gleich, ich muss erst meine Dinge ordnen. Er sagt nicht, ja, heute ist es gerade ungeschickt, kommst du morgen noch mal vorbei. Der Bettler warf seinen Mantel weg. Achtung, wieder die Symbolik. Der Mantel ist für einen Bettler das Einzige, was er hat, das Wertvollste. Der Mantel ist das, was ich in Israel auch dem Ärmsten nicht über Nacht wegnehmen darf als Pfand. Weil der Mantel das ist, was unmittelbar zum Menschen gehört, das Letzte, was er hat. Der Bartimäus wirft alles weg. Wie die Frau am Brunnen dort ihren Krug vergisst in Johannes 4. Um dessen Willen war sie doch gekommen. Wenn Christus mich ruft, dann lasse ich alles fallen. Wenn ich zu ihm gehe, dann kann ich loslassen, was ich eben noch geklammert habe. Und wenn ich mir eben noch selbst im Weg stand, wenn er mich ruft, werde ich frei von mir selbst. Er sprang auf und kam zu Jesus. Jetzt kann einer zu dir sagen, ja, wie soll ich denn nach all den Anfechtungen, Zweifeln und Schmerzen zu Jesus kommen? Wie finde ich denn den Weg? Ja, dann sage ich dir, dann guck dir Bartimäus an. Der war blind, der hat gar nichts gesehen. Sprang auf, hat gehört, wo die Stimme herkam und ist wie mit dem Lineal gezogen auf ihn zugerannt. Den musste man nicht mehr führen. Zu seinem Herrn rannte er hin. Jetzt sind wir fast ein bisschen enttäuscht. Jetzt erwarten wir bei der Blindenheilung natürlich großes Theater. Jetzt muss Jesus doch wieder Lehm nehmen. Er muss mit Speichel etwas Besonderes machen, damit auch die Griechen kapieren, hier wird geheilt, hier geht es medizinisch zu, hier muss das große Besteck benutzt werden. Aber von der Heilung wird gar nichts erzählt. Warum? Das gehört zur Audienz. Bei einer Audienz interessiert am Schluss kein Kind mehr. Ja, und wie wurde das nachher gemacht? Wenn der König sagt, ich schenke dir, was du wünschst. Dein Wunsch soll erfüllt werden. Dann wusste in Israel jedes Kind, da musst du nicht mehr nachfragen, ja, hat er es auch gemacht? Natürlich, er ist der König. Ja, hat er auch jemand gefunden, der es ihm machte? Natürlich, er hat doch Heerscharen, die nichts anderes tun wollen, als seinen Befehl auszuführen. Die Heilung selber kommt überhaupt nicht vor. Es geht nur um seinen Zuspruch. Und er ward sehend. Ja, jede und jeder von uns, wir können heute sehend werden. Sehend für seine Liebe, auch wenn wir unter dem Hass unserer Umwelt leiden. Sehend für seine Gesundheit und sein Heil, auch wenn wir selbst bestimmt sind von Krankheit. Sehend für seine Zukunft für uns, für sein Ostern für uns, auch wenn wir selbst noch ganz gefangen genommen sind von dem Weg ins Leiden. Der Blinde wurde sehend mitten auf dem Weg nach Jerusalem. Der Schluss nun ist frappierend. Wie ist das mit geheilten Menschen in den Evangelien? Wo werden die hingeschickt? Nun, einige wollen mit Jesus gehen, aber schaut genau hin, sie werden immer nach Hause geschickt. Sie sollen sich den Priestern zeigen, damit die Umwelt auch wahrnimmt, dass sie geheilt sind. Sie sollen Zeugnis sein zu Hause. Jesus gebietet sonst den Menschen, gehe hin. Und dieses gehe hin bedeutet nicht steh auf, sondern geh zurück an deinen Ort. Nur hier eine Woche vor Ostern auf dem Weg nach Jerusalem ans Kreuz, heißt es überraschend, und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Weg. Wer Christus sieht als den Sohn Gottes, wer die Liebe Christi sieht und ihn erkennt, mit seinem Herzen erkennt, der folgt ihm nach. Gottes Liebe ist voraussetzungslos. Und die Gnade Christi ist bedingungslos. Aber Liebe und Gnade Gottes und Jesu sind bei uns niemals folgenlos. Er folgte ihm nach auf dem Weg. Auf welchen Weg? Hinauf nach Jerusalem. Wir hätten jetzt gedacht, dass Bartimäus seine Augen wiederhaben will, um endlich die Blumen, die Sonne, die spielenden und lachenden Kinder zu sehen. Er bekam aber seine Augen, um Christus zu sehen. Und das Erste, was Bartimäus sah, war nicht lachende Kinder, Sonnenschein und Blumen. Das Erste, was er sah, war Jesus Christus. Und von ihm aus schaute er auf die Menschen. Und was sah er da? Zu seinem großen Erstaunen schaute er nicht in sehende Augen, sondern in blinde. Nicht in liebende Herzen, sondern in versteinerte Herzen, bis hin zu den Jüngern. Deshalb ist es so, dass eine Christusbegegnung nie in die Einsamkeit führt, sondern immer in Nachfolge und Sendung. Wer von Christus die Augen geöffnet bekommt, wer sein liebendes Gesicht erkennt, der kann nicht anders, als ihm nachzufolgen und mit ihm hinaufzugehen nach Jerusalem. Petrus und die Jünger haben es nicht verstanden. Bartimäus aber hat es gar nicht gehört und tut es von Herzen spontan. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich, der verleugne sich selbst und folge mir nach. Nicht Gebote, Vorsätze und Gesetze bringen uns in die Nachfolge, sondern Christi Liebe, Gnade und Zuwendung. Hinauf nach Jerusalem. hinauf, um mit ihm zu leiden. Aber wie er schon beim ersten Mal sagte, nicht nur um zu leiden. Wir glauben nicht, um zu leiden, sondern um gekreuzigt und auferstanden zu werden. Wer Christi Liebe sieht, sieht Mitleid und Herrlichkeit zugleich. Was bedeutet es dann also zum Schluss, an Christus zu glauben? Ist es Leiden oder Herrlichkeit? Ist es Selbstverleugnung oder Selbstfindung? Ist es Loslassen oder Ergreifen? Ist es Ablehnung und Abgewiesenwerden oder Triumph und Erfolg? Es ist eben beides, so wie Karfreitag und Ostern zusammengehören und nie getrennt gefeiert werden sollen. Gottes Liebe gibt alles, um alles zu gewinnen. Gott liebt uns so voraussetzungslos, dass es nicht folgenlos bleiben kann. Er warf seinen Mantel weg, sprang auf und kam zu Jesus. Lasst uns beten. Jesus, du Sohn Davids, wie immer wir heute hierher gekommen sind, mit Freude im Herzen und Dankbarkeit, mit Hoffnung und Zuversicht oder auch mit Schmerz, Enttäuschung, mit Last und Angst. Du kommst heute in deinem Wort bei uns vorbei. Und du bist jetzt bei uns stehen geblieben, in den Liedern, in den Gebeten, weil wir in deinem Namen zu zwei oder zu drei oder zu mehr versammelt sind, bist du mitten unter uns. Und du fragst uns zu unserer Überraschung in allem Ernst, was willst du, dass ich dir tun soll? Und mögen uns zunächst noch tausend Wünsche durch den Kopf gehen, die wir runterbeten wollen, dann verstummen wir doch, wenn wir dich sehen und deine Liebe. Und es kommt auf den einen Wunsch hinaus. Herr, wir wollen dich sehen, denn du bist unser Leben. Du bist die Liebe in Person. Du bist unsere Hoffnung. Und was immer wir noch mit dir zusammen geschenkt bekommen, das Wichtigste ist, dass du zu uns kommst, dass du bei uns bleibst und dass wir mit dir gehen dürfen. Herr, wenn wir bei dir bleiben dürfen, dann wollen wir immer bei dir bleiben. Wenn wir dir nachfolgen dürfen, dann wollen wir dir nachfolgen, auf, hinauf nach Jerusalem. Wenn wir dir gehören dürfen, Herr, dann wollen wir nichts anderes mehr tun, als dir gehören. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Amen.
Wir können gar nicht viel sagen, außer vielen, vielen Dank, dass Sie durch Ihre Auslegung der Liebe Gottes unsere Herzen so berührt haben, mindestens geht es mir so, dass man in dieses Staunen kommt, von dem man sich wünscht, dass es nicht mehr aufhört. Über diese Gnade und Liebe Gottes. Und da möchte ich den ersten Vers lesen von dem Lied, zu dem ich Sie auch gleich einladen möchte. O Gnade Gottes, wunderbar hast du errettet mich. Ich war verloren ganz und gar, war blind. Jetzt sehe ich. Das ist die Nummer 65 in Ihrem Buch und wir singen alle Strophen. Ja, auch wenn wir jetzt auseinandergehen, so können wir trotzdem noch mehr von dem mitnehmen, wenn Sie möchten, was Gott vorhat für jeden von uns, dass wir sagen können, du hast uns den Himmel geöffnet. Für mich ist es auch heute wieder geschehen. Und wenn Sie dazu noch mehr auch schriftlich mitnehmen möchten, das sind Büchlein an verschiedener Art von Herrn Professor Hans-Joachim Eckstein, dann können Sie das hier am Ausgang schon tun. aber auch später, zum Beispiel bei uns im Credo Buchcafé in Aidlingen. Da verkaufen wir auch seine Bücher und auch andere natürlich. Und wenn Sie da noch ein Ostergeschenk suchen, dann können Sie in der kommenden Woche, sind Sie herzlich eingeladen, auch in Aidlingen dort im Ort, in der Hauptstraße, danach zu suchen. Und wenn Sie diesen Prospekt, diesen kleinen Einladungsflyer vom Buchcafé mitnehmen wollen, erfahren Sie auch, dass jeden Monat ein besonderes Angebot auch dort etwas Besonderes noch auf Sie wartet. Also nehmen Sie es gerne mit. In der kommenden Woche und auch in der Woche nach Ostern findet kein Mittwoch-Bibelgesprächskreis in Aidlingen in der Sonnenbergstraße statt, aber danach wieder. Aber am Ende dieser zweiten Woche, also nächsten Woche nach Ostern, singen Andrea Adams und Albert Frey von der Liebe Gottes auch in Gärtringen, geben da ein Konzert. Auch da liegen Handzettel aus, können Sie gerne mitnehmen. Und in der nächsten Woche, am Ostersonntag, ist wieder Bibelstunde. Wenn das vor Ihren Osterkaffee passt, dann können Sie das gerne um 14 Uhr davor schalten und hier wieder bei uns sein, um Gottes Wort zu hören und von seiner Liebe zu erfahren. Und jetzt wollen wir um den Segen Gottes bitten für die kommende Woche. Herr Jesus, segne und behüte du uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Öffne uns die Augen für dich. Wir danken dir, dass du uns besuchst, um bei uns zu bleiben. Amen. Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Woche und dass Sie doch auch einander gegenseitig immer wieder ermutigen können und sagen: Steh auf, sei getrost, er ruft dich. Gott befohlen, auf Wiedersehen.